Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute geht es um die Frage, warum es sinnvoll sein kann, mit den vulnerabelsten Gruppen zu gestalten. Vielleicht vorneweg, der Begriff vulnerabel ist jetzt nicht der schönste Begriff, aber ich habe einfach keinen besseren gefunden. Gemeint sind die Personen, die am stärksten damit kämpfen, mit Produkten oder mit digitalen Benutzeroberflächen zu arbeiten. Das sind häufig ältere Menschen, insbesondere wenn schon erste Einschränkungen beim Sehen, bei der Wahrnehmung, beim Hören und bei der Informationsverarbeitung bestehen. Dazu gehören aber auch behinderte Menschen, insbesondere behinderte Menschen, die halt mit ähnlichen Problemen wie ältere Menschen zu tun haben, also mit schlechtem Sehen, schlechtem Hören, Wahrnehmung, Bewegungsfähigkeit und so weiter. Und ich möchte gucken, warum es von Vorteil sein kann, wirklich mit dieser Gruppe im Kopf zu gestalten und nicht mit dem sogenannten Durchschnittsmenschen. Heutzutage ist es ja das Paradigma in der UX, dass man guckt, was ist ein Durchschnittsmensch und versucht, für diesen Durchschnittsmenschen zu gestalten. Und das führt zu eher mittelmäßigen Ergebnissen. Ich denke, jeder von uns kennt einfach den Fall, dass wir irgendwelche Alltagsgeräte haben, die vielleicht ein bisschen komplexer sind und dass wir dann den falschen Knopf drücken oder irgendwas falsch machen oder etwas tun, was etwas auslöst, was wir eigentlich nicht wollten. Und dafür wird ja meistens der Mensch verantwortlich gemacht, der es bedient. Aber meistens ist ja eigentlich derjenige verantwortlich oder diejenigen, die es gestaltet haben. Ganz simples Beispiel, wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass wir, wenn wir auf dem Smartphone eine Webseite aufrufen, dass wir die größer zoomen. Oder viele Leute haben auf ihrem Smartphone eingestellt, dass die Schrift größer dargestellt wird oder ein dunkleres Design verwendet wird. Ich meine, da gibt es ja bei APPT gibt es ja ein paar Statistiken dazu. Ich meine, es waren irgendwie 50% oder so, die tatsächlich so etwas eingestellt haben. Also durchaus keine Minderheit. Und die Frage ist immer, warum müssen die Leute das eigentlich umstellen? Weil der Grund ist ja, dass es nicht von vornherein so gestaltet wurde, dass es tatsächlich für die Mehrzahl der Menschen, das wären ja mehr als 50%, dass die gut damit zurechtkommen. Und da sehe ich tatsächlich ein großes Problem. Nehmen wir ein bekanntes Beispiel dafür. So vor ungefähr 100 Jahren begann ja die Entwicklung der Kampfflugzeuge. Und damals hat man zumindest die Amerikaner sind hingegangen und haben Soldaten vermessen und haben dann Durchschnittswerte genommen, weiß ich nicht, 1000 Soldaten haben sie genommen und haben dann die Durchschnittswerte von denen zusammengerechnet, also wie groß sind die, wie lang sind ihre Arme, wie lang sind ihre Finger und haben daraus dann berechnet, wie so ein Cockpit in einem Kampfflugzeug aufgebaut sein sollte. Und dann haben sie diese Cockpits gebaut und irgendwann kam heraus, die meisten Soldaten, es waren ja überwiegend Männer oder fast nur Männer, haben Probleme dabei, in diesem Cockpit richtig zu arbeiten. Und das führt dann zu den üblichen Dingen, die man da erwarten kann, dass sie häufiger, ist ja auch ewig her, damals war das Design ja noch in den Kinderschuhen. Das hat dazu geführt, dass viele Soldaten einfach durch Fehlbedienung die Flugzeuge nicht gut gesteuert haben, dass sie zu Tode gekommen sind oder halt abgestürzt sind. Und dann ist irgendjemand auf die glorreiche Idee gekommen, nochmal nachzugucken und hat geguckt, hat die Durchschnittswerte, die sie gemessen haben, mit den Leuten abgeglichen, die diese Flugzeuge bedienen sollten und hat herausgefunden, dass keine einzige Person diese Durchschnittswerte, die sie da ermittelt haben, erfüllt. Also keine Person war genauso groß, hatte genauso lange Arme und genauso große Hände, wie da ermittelt wurde. Und das hat dazu geführt, dass diese ganzen Fehlbedienungen entstanden sind. Und dann hat man gesagt, okay, wir gucken, dass man die Armaturen, dass man zum Beispiel die Sitze so anpassen kann, dass es auf die jeweilige Körpergröße passt. Heute selbstverständlich, das kennen wir ja aus dem Auto, dass man da teilweise auch die Höhe, aber zumindest die Rückenlehne und die Entfernung zu den Pedalen und solche Sachen einstellen kann, aber damals revolutionär. Und das hat dann auch dazu geführt, dass es weniger Fehlbedienungen in diesen Kampfflugzeugen gab. Das gleiche Spiel hat sich leider auch mit den Autos wiederholt. Da gibt es ja dieses relativ bekannte Buch von Caroline Criado Perez, Unsichtbare Frauen, die das ja ganz gut gestaltet hat, herausgearbeitet hat. Sie hat ja Zahlen recherchiert, wo dann gesagt wird, okay, die Autos sind auf Männer ausgelegt, also auf die auf sogenannte Durchschnittsmänner. Das sind ja dann meistens Männer aus dem Westen, wenn es westliche Autohersteller sind, die halt ein bisschen größer sind, vielleicht ein bisschen schlanker als Personen aus dem asiatischen Raum, im Schnitt aber auch durchaus größer als Frauen. Die Physiologie ist natürlich komplett anders bei Männern als bei Frauen. Aber natürlich gibt es auch Unterschiede zwischen Männern aus Afrika, Europa und Asien, was die Körpergröße angeht, was die Statur angeht und solche Sachen. Und das wird dann entsprechend nicht berücksichtigt. Und wenn man Criado Perez glaubt, ich habe das selber nicht überprüft, aber sie sagt, dass es zu häufigeren Unfällen bei Frauen führt, diese Gestaltung der Autos, zu häufigeren Körperverletzungen bei Unfällen, also wenn Frauen als FahrerInnen beteiligt sind, und auch häufiger dazu führt, dass Frauen tödlich verunglücken, wenn sie als Fahrerinnen in Autos unterwegs sind. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich gehe mal davon aus, und das ist natürlich schon drastisch. Also auch wieder keine Minderheit, sondern ungefähr 50% der Bevölkerung, die bei der Gestaltung solcher Oberflächen nicht berücksichtigt werden, mit durchaus gefährlichen Konsequenzen. Und so ähnlich finden wir es auch bei Software, wenn das Software ja häufig für eine angenommene Durchschnittsperson konzipiert wurden und man eigentlich die großen Bedürfnisse der Zielgruppe nicht so richtig oder der vieler NutzerInnen eigentlich nicht im Blick hat. Ich sag mal, so ein Durchschnittsnutzer, wie man sich den vorstellt, entspricht wahrscheinlich demjenigen, der es auch gestaltet. Also die meisten oder viele Softwareentwicklerinnen und Entwickler sind mittleren Alters, wahrscheinlich körperlich relativ fit. Und auch technisch natürlich super auf dem Laufenden. Und die bauen dann die grafische Benutzeroberfläche für Leute, die genau das nicht sind. Vielleicht älter sind, vielleicht nicht so gut sehen können, nicht so technisch fit sind und wahrscheinlich auch nicht die beste oder sehr wahrscheinlich nicht die beste Hardware haben. Also man hat dieses typische Missverhältnis, irgendwie sind alle SoftwareentwicklerInnen, Mac-UserInnen mit exzellenter Performance. Und die Leute zu Hause haben halt ihren 22-Zoll-Monitor, der 150 € gekostet hat, und ihren 300-Euro-Laptop, der halt nicht so performant ist und vielleicht auch nicht die beste Internetverbindung. Und ja, sie tragen vielleicht eine Brille oder Kontaktlinsen, sind vielleicht nicht in optimalen Stühlen, sitzen nicht in optimalen Stühlen oder an optimalen Schreibtischen und so weiter und so weiter. Und dieses Missverhältnis, das sieht man ja immer deutlich. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist, wenn man sich die Entwicklung, ich bin ja auch ein bisschen älter und habe noch Office, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Also eine der ersten Office-Versionen, die schon grafisch waren, nach DOS sozusagen benutzt und dann Office 95 und 97 und so weiter, also fast jede Version seitdem. Und was einem auffällt, ist, dass Elemente immer schlechter erkennbar werden, also dass die Kontraste immer geringer werden, einfach dadurch, dass die Auflösung oder die potenzielle Auflösung der Displays immer besser wird, die Farbdarstellung immer besser werden die Symbole immer weniger gut erkennbar, immer kleiner, und so weiter. Die Schriften werden auch immer verzierter, weil man sagt, okay, die Displays sind ja heute so leistungsfähig, dann kann man das ja auch richtig, richtig, richtig hübsch machen. Aber im Endeffekt erhöht das nicht unbedingt die Benutzbarkeit dieser Programme. Schauen wir uns einmal die konkreten Probleme an, die heute durch diese Designparadigmen entstehen. Es sind ja, also es wird ja nicht nur Nutzerforschung gemacht, sondern man arbeitet ja häufig mit fertigen Patterns, die dann einfach nur angewendet werden. Also irgendjemand hat festgelegt, so und so soll die Schriftgröße sein, so und so groß sollen die Icons sein. Und das wird dann meistens ohne große Nutzerforschung umgesetzt. Und was wird, zu welchen Problemen führt das eigentlich? Wie gesagt, die Schriftgrößen sind häufig relativ klein und es werden häufig auch Designschriften verwendet, die jetzt nicht unbedingt die beste Lesbarkeit haben. Wie gesagt, auf dem super auflösenden ProRetina-Display mag das super toll aussehen, aber wie sieht es auf dem Durchschnitts 20 Zoll Monitor aus oder auf dem Billig-Smartphone? Da sieht das nicht unbedingt so toll aus, weil einfach die Auflösung, die Farbqualität und so weiter nicht so toll sind. Das zweite Thema ist die kognitive Überforderung, das heißt zu viele Icons, zu viele Informationen auf einmal, zu schnelle Interaktionsmuster, das heißt, da passiert einfach zu schnell. Dann natürlich das Thema, dass die technische Ausstattung bei den Nutzenden eigentlich immer generell viel schlechter ist als bei den Leuten, die die Software entwickeln. Das ist naturgegeben, weil SoftwareentwicklerInnen ja meistens eine höhere Performance einfach benötigen. Aber wie gesagt, auch die Displays sind schlechter, die Internetverbindung ist schlechter und die Performance der Rechner ist schlechter. Oder wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn die Leute ab und zu mal solche Systeme benutzen würden, damit sie einfach merken, auf was für Probleme man dabei stößt. Das Problem ist natürlich dann auch, dass irgendwann man in die Situation kommt, dass man die Nutzung solcher Systeme einfach verweigert, also dass man einfach keine Lust mehr hat, damit zu arbeiten. Und dann doch wieder zum Telefon greift, zum Beispiel, wenn es um Banking geht, zum Beispiel, oder etwas in der Art, oder halt in die Filiale geht, weil man mit den Systemen nicht zurechtkommt. Und was hilft dann gegen solche Patterns eigentlich zu tun? Ich glaube, das erste Thema ist die Anpassbarkeit an unterschiedliche Bedürfnisse. Und natürlich ist es sinnvoll zu sagen, okay, wir gucken, dass die Schrift von vornherein ein bisschen größer ist. Aber fast noch wichtiger aus meiner Sicht ist einfach diese Anpassbarkeit an unterschiedliche Bedürfnisse. Übrigens genau das, was Jacob Nielsen letztes Jahr vorgeschlagen hat, falls sich jemand daran erinnert oder falls es jemand gar nicht mitbekommen hat. Nielsen hat ja letztes Jahr einen richtigen Shitstorm abbekommen, als er KI-basiertes adaptives Design vorgeschlagen hat. Also, dass sich Designs durch KI an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen, automatisiert. Und da hat er richtig Ärger bekommen von der Barrierefreiheits-Community. Aber das ist genau das, was wir brauchen. Also nicht die KI-basierte Anpassbarkeit, sondern generell Anpassbarkeit an größere Schriftgrößen soll trotzdem funktionieren. Auflösung ist geringer, soll trotzdem funktionieren. Farbverstärkung soll trotzdem funktionieren, das System. Und so gibt es ganz viele adaptive Sachen, die entweder durch das System selber, das ist natürlich ideal, durch das Betriebssystem ermöglicht werden, oder halt durch die Software selber. Das ist im Endeffekt ja nicht egal. Ich finde es besser, wenn es durch das Betriebssystem passiert. Aber Hauptsache, es passiert und es funktioniert trotzdem alles. Das ist so das, was wir eigentlich erreichen wollen. Das ist Thema Vereinfachung des Designs. Also wirklich gucken, braucht man diese ganzen Dinge, die da erscheinen, oder kann man vielleicht auch Dinge einfach mal weglassen? Das ist etwas, was mir an Word immer auffällt. Ich arbeite ja mittlerweile relativ selten in Word, weil wir in der Firma alles webbasiert machen. Aber ab und zu gucke ich da doch rein und ich vergesse jedes Mal, wo diese Funktionen sind, die ich halt gelegentlich brauche, oder Excel. Ich vergesse es wirklich jedes Mal, oder PowerPoint auch, weil diese Leisten einfach dermaßen vollgepackt sind mit irgendwelchen Funktionen, die man, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich viele Leute brauchen, die Funktionen, die aber sehr prominent da angeordnet sind auf den Symbolleisten. Und wenn man das so selten braucht, dann merkt man sich auch die Tastenkombination nicht. Das heißt, es ist ein richtiger Akt. Und da wäre, glaube ich, wirklich ein großer Schritt zu sagen, wir gucken mal, das sind die 10 Funktionen, die die meisten Leute die meiste Zeit brauchen. Und die packen wir in die Startleiste und alles andere wird nach hinten geschoben. Und das wäre, allein das wäre schon eine Riesenerleichterung. Und das finden wir bei ganz vielen Programmen. Die ermöglichen einfach sehr viel Zeug, was ja auch okay ist. Das Problem ist, dass sie das alles in einer Weise präsentieren, dass man die wichtigen Elemente nicht von den unwichtigen unterscheiden kann. Und natürlich, je mehr Elemente da sind, desto mehr Ablenkung ist da, desto kleiner sind die Elemente. Desto mehr größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irgendwie verklickt und irgendwo draufklickt, wo man nicht draufklicken wollte. Und natürlich umso schwerer ist auch die Benutzeroberfläche zu erlernen für Menschen, die jetzt nicht so täglich damit arbeiten. Das gleiche Prinzip oder ähnlich ist das Prinzip der visuellen Hierarchie, dass man also wirklich guckt, dass Elemente, die wichtig sind für den Nutzer, aus der Nutzerperspektive, dass die so angeordnet werden, dass sie leichter zu finden sind, und Elemente, die weniger wichtig sind, dass die eher untergeordnet sind oder eher versteckt werden. Das sind ja dann meistens so Spezialfunktionen, die dann wahrscheinlich auch nur von SpezialistInnen benötigt werden. Und dementsprechend müssen die dann nicht immer prominent überall dargestellt werden. Ein ganz wichtiges Prinzip ist die Unterstützung bei der Vermeidung von Fehlern, also Fehlbedienungen, und Hilfe bei der Behebung von Fehlern. Auch das wieder ein Riesenthema, weil es eigentlich die Muster, die Design-Patterns, wie man das macht, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Und es ist immer erstaunlich, dass man immer wieder auf das Gleiche trifft. Also zum Beispiel, man versucht einen Newsletter abzuschicken und hat das Ad vergessen. Dann kommt aber keine Fehlermeldung, sondern das Formular wird einfach nicht abgeschickt. Oder man hat vergessen, das Häkchen bei Datenschutz zu setzen. Keine Fehlermeldung, passiert gar nichts. Es wird einfach nicht abgeschickt, das Formular. Ganz banale Geschichten. Und natürlich, es ist jetzt banaler Fehler, aber es gibt das Gleiche auch bei komplexen Formularen. Keine vernünftigen Fehlermeldungen, die Fehlermeldungen sind nicht hilfreich, es passiert zwar irgendwas, aber es ist nicht das, was man eigentlich haben wollte. Die Daten werden nicht validiert, wenn man sie eingibt, und solche Sachen. Also ganz viele Dinge, die wir eigentlich schon seit wirklich 25 Jahren wissen. Und auch technisch relativ einfach umsetzbar sind, aber die nicht umgesetzt werden. Ein weiteres wichtiges Thema ist die konsistente Gestaltung und die Vorhersehbarkeit. Ein Beispiel sind ja diese Sticky-Elemente, darüber kann man sich streiten, wie hübsch die sind und so weiter. Aber sticky Elemente, wie zum Beispiel so eine fixe Fußzeile, die sorgt einfach dafür, dass man immer weiß, okay, ich habe die Website von, sagen wir mal, WDR aufgerufen. Und wenn man dann immer sieht, okay, im Sticky ist WDR drin, dann weiß eine ältere Person immer, solange sie auf irgendwelche Links draufklickt, ich bin immer noch bei WDR. Und es passiert nicht, dass man schwuppdiwupp auf einmal irgendwo draufgeklickt hat und auf einer anderen Seite ist, die relativ ähnlich aussieht, aber eine ganz andere Information liefert. Auch das ganz simples Thema, was aber häufig nicht beachtet wird. Also solche Sticky-Elemente können zum Beispiel ganz hilfreich sein oder auch die wirklich eine konsistente Gestaltung, dass die Navigation immer da ist, wo sie vorher war, dass sie sich erwartungskonform verhält und nicht irgendwas tut, was man nicht wollte oder die Webseite sich erwartungskonform verhält. Das ist etwas, was man leider nicht immer antrifft. Ein weiteres wichtiges Thema ist die multisensorische Gestaltung, also dass man wirklich mehrere Sinne anspricht. Das heißt vor allem, dass man bei der grafischen Benutzeroberfläche auch immer Hinweise bekommt, nicht nur grafische Symbole, sondern wirklich auch Texte bekommt, die einem sagen, was dieses Element tut, also die Tooltips, wenn man mit dem Mauscursor drüber fährt. Ich sehe das auch bei Word häufiger, dass dann oder bei anderen Programmen, dass da wirklich nur grafische Symbole sind und dass man irgendwie automatisch davon ausgeht, dass jeder weiß, dieses Wellensymbol, das hat das und diese und jene Bedeutung oder dieser Pfeil nach unten hat die Bedeutung Download. Und die viele Leute wissen das, aber das sind nur die technikaffinen. Die Leute, die das nicht wissen, die werden tatsächlich nicht abgeholt und die werden wahrscheinlich auf viele Elemente nicht draufklicken, weil sie einfach nicht wissen, was diese Elemente tun. Was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, auch beim Thema UX-Testing werden ja häufig Durchschnittsmenschen gesucht. Nehmen wir das Thema elektronische Patientenakte, was ja gerade aktuell ist. Da werden Durchschnittsmenschen gesucht für die Tests oder die sind halt in den Pools drin von diesen UX-Agenturen. Und das macht aus deren Perspektive sicherlich Sinn, weil man sagt, okay, wir wollen die Leute erreichen, die es sehr wahrscheinlich nutzen werden, also die etwa mittelalteren, technisch affinen und so weiter. Aber wir wollen ja auch, dass die älteren Menschen es nutzen, weil die vielleicht am meisten Wert daraus ziehen. Ich meine, jüngere Menschen nehmen entweder keine Medikamente oder sie können das mit ihrer App vernünftig steuern, welche Medikamente sie wann einnehmen sollen. Aber gerade ältere Menschen oder sie sind ja häufiger krank, die brauchen häufiger Medikamente. Und die brauchen ja wirklich eine Möglichkeit, ihre Medikamente vernünftig steuern zu können, zum Beispiel. Und die wird von so einem Medikationsplan, der in so einer App drin ist, keine Ahnung, ich habe keine API, keine Ahnung, was da drin ist, aber die würden wahrscheinlich davon profitieren können, wenn sie da ihre Sachen da reinspeichern und dann einfach mal nachlesen können, die Arztbriefe und so weiter. Aber die werden nicht zu den Tests eingeladen oder kommen da nicht hin, keine Ahnung. Und das führt natürlich dazu, dass ältere Menschen von diesen Designs der EPAs vielleicht nicht so gut erreicht werden. Das heißt halt, dass man auch die Usability-Probleme, die diese Gruppe haben, also die älteren Menschen, dass die einfach nicht gefunden werden, weil man ja einfach nur nach den Usability-Problemen der Jüngeren sucht. Und das sind halt nicht die gleichen Probleme, auf die diese Personengruppen stoßen, weil jüngere Menschen in der Regel in dem Umgang mit Apps geübt sind oder halt wissen, wie sie mit Problemen umgehen. Und die älteren Menschen sind das vielleicht nicht so in dem Maße. Design for the Extremes heißt dieses Prinzip auch. Das heißt, dass man wirklich guckt, welche sind die Gruppen, die am größten Probleme haben und dann automatisch auf deren Bedürfnisse eingeht. Und da kann man ja hinterher gucken, dass man es downgradet. Also wenn man glaubt, die Durchschnittsmenschen wollen nicht so große Buttons haben und nicht so große Schrift und so weiter, dann guckt man hinterher, wie man es kleiner machen kann. Oder man bietet eine Konfigurationsmöglichkeit am Anfang an, wenn man die App einrichtet, dann kann man ja wirklich gucken, für welche Gruppe am besten ist. Schauen wir uns einmal an, was da wichtig ist, wenn wir mit vulnerablen Personengruppen arbeiten in den UX-Tests. Einmal ist es wichtig, das ist ja immer wichtig bei UX-Tests, dass man wirklich die Zielgruppe versteht, bevor man sie in das UX-Labor einlädt oder zu denen nach Hause geht, was auch immer, dass man wirklich auch eine Sensibilität für deren spezifische Bedürfnisse hat. Also ältere Menschen haben vielleicht gar kein Smartphone oder halt nicht das aktuellste Samsung S24 oder was gerade aktuell ist, sondern haben vielleicht irgendeins bekommen, was ihre Kinder gerade abgelegt haben oder ihre Neffen abgelegt haben und nicht mehr brauchen. Und dann haben sie halt nicht die besten Geräte, wissen vielleicht gar nicht, wie man eine App installiert oder wie man, das ist ja bei Apple ein bisschen komplizierter oder bei Android, wie man so eine App installiert, die nicht aus dem Play Store kommt. Das muss man ja bei Tests häufig machen. Das heißt, man muss denen eventuell Testgeräte bereitstellen. Und vielleicht auch gucken, dass man die so einrichtet, dass sie von den älteren Menschen auch bedient werden. Eventuell muss man ihnen auch zeigen, wie man eine App überhaupt bedient, weil sie das nicht gelernt haben. Das heißt, man muss deutlich mehr Zeit einplanen, beziehungsweise man muss halt mit den Leuten vorher sprechen, bevor die ins Labor kommen. Natürlich sollte man auch deren Bedarfe einfach berücksichtigen, was zum Beispiel Datenschutz und solche Sachen angeht. Also dass man mit denen vielleicht die Vereinbarungen, die man als Test-Userin unterschreibt, dass man mit denen nochmal durchgeht, guckt, dass dann auch Vertrauen da ist, dass die Daten anonym behandelt werden und solche Dinge. Diese Personengruppe hat ja in der Regel noch nicht bei so vielen Tests mitgemacht. Deswegen muss das eventuell mit denen nochmal gesondert durchgesprochen werden. Dann natürlich die Zugänglichkeit der Räume. Also wenn die Leute in diese Labore gehen, in die Testlabore, dann sollte man natürlich gucken, sind die Räume barrierefrei, wenn die Leute eine Gehhilfe brauchen, sind die mit Rollator, Rollstuhl zugänglich, sind geeignete Sanitäranlagen vorhanden, sind die Stühle und Tische geeignet, höhenverstellbar zum Beispiel, müssen die Leute irgendwie eingesammelt werden am Eingang und dann hingebracht werden. Und solche Dinge, dass man da schon von vornherein drüber nachdenkt oder am besten wirklich mit den Leuten spricht, die es betrifft, damit man diese Vorkehrungen einfach im Vorfeld schon treffen kann. Das Thema Testanweisungen, das sollte immer klar formuliert werden. Das ist einerseits selbstverständlich, weil man das ja als UX Forscherin eigentlich kennt. Aber natürlich, wie gesagt, wir haben mit Leuten zu tun, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Technik haben. Das heißt, dass man hier vielleicht noch klarer die Anforderungen formulieren muss, mehr Geduld haben muss, es genauer zeigen muss, welche Sachen gemacht werden sollen. Also die Aufgabenstellung muss klarer gemacht werden, eventuell, als man das bei jemandem machen würde, der technikaffin ist. Insgesamt muss man davon ausgehen oder sollte man damit planen, dass Tests mit solchen Personengruppen länger dauern, deutlich, deutlich länger, als wenn man mit Personen arbeitet, die halt nicht vulnerabel sind. Also eine blinde Person zum Beispiel, die jetzt wenig Screenreader-Affinität hat, also einfach nicht damit umgehen kann, nicht gut damit umgehen können muss sie ja damit, damit sie an dem Test teilnehmen kann, aber die vielleicht nicht so super fit ist, die wird deutlich länger brauchen als eine blinde Person, die mit ihrem Screenreader wirklich fit ist. Und das muss man einfach im Hinterkopf haben, dass das dann deutlich länger werden kann. Das ist vielleicht ein genereller Hinweis. Natürlich ist es schwierig, jetzt einen Techniktest mit einer Person zu machen, die gar keine, also die auf assistive Technologie angewiesen wäre, sie aber selber nicht gar nicht bedienen kann. Da muss man sich wirklich überlegen, ob da ein Test möglich ist, weil diese Person ja an einer ganz anderen Stelle scheitert. Also sie scheitert ja schon daran, überhaupt digitale Systeme zu verwenden. Und dann ist sie vielleicht als Testperson nicht geeignet. Hingegen eine Person, die halbwegs mit ihrem Screenreader umgehen kann, da sieht die Sache natürlich noch ein bisschen besser aus. Eventuell muss man auch einfach die Aufgabenstellung so anpassen, dass sie für die Person passt. Also nicht unbedingt so komplexe Aufgaben, wie man sie einer angenommenen Durchschnittsperson geben würde, sondern wirklich einfach vereinfachte Testszenarien, um die Person nicht zu überfordern und nicht zu stressen. Weil Stress ist wirklich ein großes Problem für die Gruppen, weil sie sind. Also man ist halt sozusagen in einer Testsituation, auch wenn der Testleiter, die Testleiterin versucht, die Situation zu entspannen. Man ist in einer Testsituation, man steht unter Beobachtung durch die ForscherInnen und man hat einfach auch den Wunsch, nicht negativ dazustehen. Und dann, wenn man auch noch eine Aufgabe bekommt, die einen überfordert, weil sie zu komplex ist, das kann einfach dazu führen, dass die Ergebnisse verzerrt werden. Insofern muss man versuchen, da ein bisschen Dampf aus dem Kessel zu nehmen. Vielleicht auch Pausen anbieten, nach einer Aufgabe oder nach zwei Aufgaben kurze Pausen anbieten, mit der Person Kaffee trinken, eine Kleinigkeit essen und so weiter. Das muss man wirklich gucken. Im Idealfall guckt man vielleicht auch, ob die Person den Test von zu Hause, also von sich aus zu Hause machen kann, wie vielleicht über Zoom oder eine andere Situation, Technologie, damit sie aus dieser stressigen Situation eventuell oder die Situation ein bisschen weniger stressig ist für sie. Als Fazit würde ich euch mitgeben, es kann wirklich sinnvoll sein, und aus meiner Sicht ist es sinnvoll, wirklich zu gucken, dass man mit den vulnerabelsten Zielgruppen gestaltet, weil wenn ich mit den vulnerabelsten Zielgruppen eine Oberfläche entwickle, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich als nicht vulnerable Person damit zurechtkomme, relativ groß. Umgekehrt, wenn ich für die Durchschnittsmenschen, die angenommene Durchschnittsmenschen konzipiere, ist die Wahrscheinlichkeit, dass vulnerable Personen damit zurechtkommen, relativ gering. Ich glaube wirklich, dass wir alle davon profitieren, wenn wir für die vulnerabelsten Personen gestalten, weil, glaube ich, niemand wirklich damit zufrieden ist oder die wenigsten damit zufrieden ist, wie heutzutage Produkte konkret gestaltet sind oder Softwareprodukte. Komplexe Bedienungen, Fehlbedienungen, zu viele Informationen, zu viel Ablenkung. Das sind nicht die Dinge, die wir haben wollen. Im Grunde passen wir uns immer unseren Software-Tools an und es sollte ja eigentlich umgekehrt sein, dass die Software-Tools sich an uns anpassen. Das sollte ja eigentlich der Vorteil von Software sein und das findet im Moment nicht ausreichend statt. Das war's für heute. Ich hoffe, dass euch der Podcast erfreut hat und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald.